Ich freue mich, hier zu sein und ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr euch freut, heute hier zu sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum das der Fall bei euch ist. Entweder ihr seid neugierig, was ich vielleicht so nebenbei von mir erzähle oder von meiner Familie, oder ihr vertraut darauf, dass das Wort Gottes, was heute hier gepredigt wird, euch in euren Gedanken weiterbringt. Aber Letzteres setzt natürlich voraus, dass ihr mir vertraut. Dass ihr mir vertraut, dass das, was ich in meiner Predigt bringe, euch auch zum Nachdenken anregen kann. So ein Wort Vertrauen, das ist leicht dahingesagt. Aber Vertrauen setzt einiges voraus. Ich möchte das Vertrauen, das ihr in mich setzt, nicht enttäuschen. Und meine heutige Predigt, die ich halte, handelt vom Vertrauen. Ich habe sie einfach vertraulich betitelt, da sie natürlich, wie so oft, auch ein paar Geschichten aus meinem Leben mit beinhaltet. Und ich bitte euch, das natürlich ganz vertraulich zu behandeln. Ich gehe mal davon aus, dass es damit gewährleistet ist, dass ihr es auch alles schön weitererzählt. Denn ihr kennt das ja, wenn man jemanden sagt, behalte das mal ganz vertraulich, dann weiß man eigentlich, es geht schneller rum, als wenn man eine Kommunikation plant. Zu wem haben wir Vertrauen? Also, ich vertraue Menschen, die mich nicht enttäuschen. Wenn ich um etwas bitte, dann möchte ich mich auch darauf verlassen können, dass der andere verstanden hat, was ich möchte, dass er es bejaht und es auch umsetzt, wenn ich ihn um etwas bitte. Da sind wir auch schon bei meiner ersten persönlichen Begebenheit. Ich war noch ein kleiner Junge, 10 Jahre alt, und meine Eltern gingen mittwochabends immer zur Gebetsstunde, zu anderen Geschwistern nach Hause. Mein kleiner Bruder und ich, wir fanden das immer ganz toll. Nicht unbedingt wegen der Gebetsstunde und dass es vielleicht diese unsere Eltern voranbringen würde, sondern wir fanden es toll, dass wir damit freien Zugang zum Fernsehgerät hatten. Und vielleicht kann sich der einige Ältere daran erinnern, die Serie Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis, die hat es uns angetan. Und ja, die hätten wir bei der Anwesenheit unserer Eltern gar nicht sehen können, weil sie gedacht hätten, das überfordert uns vielleicht. Unsere Mutter sagte vor dem Abschied immer, dass sie uns die Telefonnummer hinterlegt hätte, wenn was sei, wo sie zu erreichen wären und dass wir noch ein paar Minuten lesen könnten. Im Übrigen, ihr wisst, Fernsehen ist tabu. Die letzte Mitteilung wurde von uns immer bewusst ignoriert. Wir brachten unserer Mutter in dieser Aufforderung kein Gehör, kein Vertrauen entgegen. Wir haben mangels Nachvollziehbarkeit, dass ihr Hinweis uns vielleicht vor Einflüssen schützen könnte, vor schlechtem Schlaf, gar nicht so verstanden. Erste Erkenntnis für mich danach und im Nachhinein ist, dass man eigentlich versuchen muss, immer nachzuvollziehen, was der andere sagt, warum der andere Vertrauen erwartet. Es wäre vielleicht von Vorteil gewesen, wenn unsere Mutter darüber noch mehr mit uns gesprochen hätte, aber ich kann verstehen, dass wir natürlich noch relativ jung waren. Aber eins, was ich dann immer gepflegt habe, ist, dass ich versucht habe zu erklären und zu erläutern, warum ich Vertrauen haben möchte. Ja, das habe ich auch getan, als meine Kinder noch zur Schule gingen und in der Zeit, wo ich sozusagen alleine für sie zuständig war, da bin ich dann immer relativ morgens früh weg, weil morgens war ich unwichtig zu Hause, da war ich nur ein Störfaktor im Bad, aber abends war es wichtig. Und so bin ich morgens relativ früh raus, damit ich abends früh nach Hause kommen konnte. Aber das Aufstehen musste ja irgendwie funktionieren. Und ich habe immer meine Tochter angerufen und habe gesagt, Laura, ganz klar, du sorgst dafür, dass die anderen aufstehen. Und für mich war das ganz klar, wenn ich sie angerufen hatte, funktionierte das. Sie sagte mir dann am Telefon, ich bin wach, ich konnte auflegen und konnte mich auf die anderen Dinge konzentrieren. Irgendwann kam Philipp und erklärte, dass er als Jüngster, mit 19 Jahren heute, aber damals war er natürlich etwas jünger, als Jüngster auch mal Verantwortung tragen müsse und dass ein Vater auch seinem Sohn Vertrauen entgegenbringen muss. Okay, habe ich gesagt, morgen früh bist du dran. Ich habe ihm das Telefon ans Bett gelegt, das Mobile. Ich habe ihn angerufen, er hat mir geantwortet, ja Papa, ich bin wach. Und natürlich war ich nicht vertrauend, sondern ich habe gezweifelt und habe 10 Minuten später meine Tochter angerufen. Mit dem Ergebnis, dass sich jemand aus dem Tiefschlaf riss, weil mein Sohn sich sofort wieder hingelegt hatte, ohne jemanden zu wecken. Ja, mir war allerdings am Abend dann eine Diskussion beschert, die nicht darüber ging, warum nicht aufgestanden wurde, sondern die eigentlich nur darüber ging, was für eine Art Vertrauen ein Vater seinem Sohn entgegenzubringen hat. Und mir war klar, ich habe ihm misstraut. Ich habe zwar mich normal verhalten und gedacht, aber ich habe danach nochmal angerufen. Und meine Kinder haben mir deutlich gemacht, dass es besser gewesen wäre, sie hätten alle verschlafen, es hätte für sie eine bessere Wirkung gehabt als mein Kontrollanruf. So, nun handelt es sich hier nicht um lebensbedrohende Maßnahmen oder Ereignisse, wo wir sagen können, da war Vertrauen das Allerwichtigste. Aber Vertrauen gehört im Leben dazu, auch gerade in diesen Dingen, wo es um Lebensbedrohliches geht. Wenn ich Zweifel an der Diagnosefähigkeit meines Hausarztes habe, dann sollte ich ihn ganz schnell wechseln. Wenn ich eine Flugreise buche, so wähle ich eine Fluggesellschaft, die nicht gerade in der Diskussion steht, waghalsige oder schlecht ausgebildete Piloten zu haben oder Maschinen, die nicht gewartet werden. Es gibt auch Dinge im Leben wie Arbeitslosigkeit, Geldnot, behördliche Verfahren, Familienprobleme, lebensbedrohende Krankheiten, bei denen ich eigentlich auch mich sicher fühlen möchte und ich sie loswerden will, diese Probleme. Und hier bin ich schon bei dem Punkt, das sind die Dinge, wo wir spätestens jetzt an Gott und an Christus denken und sagen, Vater, du musst hier helfen. Hier wollen wir, sollen wir vertrauensvoll und ernsthaft im Gebet Bitte äußern. Und wir bitten das meist auch, und zwar, füge das mal für mich hinzu, dass Gott mein Problem, was ich im Augenblick habe, in meinem Sinne oder in meiner Sichtweise oder mit meiner schon angedachten Lösungsmöglichkeit einfach regelt. Und wenn dann die Angelegenheit wirklich so ausgegangen ist, wie ich mir das gedacht habe, dann erzähle ich davon voller Freude als Gebetserhörung. Kennt ihr eigentlich Jephtha? Vertraut mir. Der Jephtha, das ist ein Mann aus der Bibel. Und wer bis eben noch Sorge hatte, dass ich hier nur Geschichten von mir erzähle und kein Wort aus der Bibel, der hatte unberechtigte Zweifel. Wir lesen nämlich über Jephtha und seine Tochter im Buch Richter. Und ich möchte gerne Kapitel 11 lesen, Richter Kapitel 11, die Verse 29 bis 35. Richter 11, 29 bis 35. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse nach Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Und ich will's als Brandopfer darbringen. So zog Jephtha auf die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroa hin bis nach Minnet, 20 Städte bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Als nun Jephtha nach Mizpah zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen, und sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst und betrübst du mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Jephtha zieht in den Krieg. Er führt die Gileaditer gegen die Ammoniter. In den Versen davor kann man eine ganz interessante Geschichte verfolgen. Jephtha ist der Sohn einer Hure und wird aus der Familie verstoßen, als genügend rechtmäßige Erben da sind. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, auf die ich da gar nicht eingehen möchte. Im Grunde genommen wird er aus der Familie verstoßen und geht in das Land, in ein Land Tob oder Stadt Tob, um dort im Grunde genommen zu überleben. Es wird berichtet, dass er ein streitbarer, aber erfolgreicher Führer einer Schutztruppe war. Wahrscheinlich bezahlten ihn die Großgrundbesitzer dafür, dass er deren Herden vor allen Gefahren beschützte. Und das Volk Gilead, eigentlich auch ein Name für den Stamm Manasse, wurde nun von den Ammonitern bedroht. Und die Führer von Manasse, die Führer Gileads, sehen gar keine andere Alternative, als im Grunde genommen diesen Jephtha zu holen. Diesen von ihnen rausgeworfenen Mann, den fragen sie nun, ob er ihnen helfen würde. Und sie versprechen ihm eins: Wenn dir das gelingt, dann wirst du unser Stammesführer. Und das war genau das, was ihn antrieb. Er, der durch seine Herkunft eigentlich ein Nichts war, vertrieben war, keine Heimat hatte, wollte mit diesem Titel Heerführer, Stammesführer von Manasse seinen Wert wieder dokumentieren. Er wollte seine Vergangenheit übertünchen, er wollte im Grunde genommen alles auf neue Schienen setzen. Ich denke, das ist wichtig, dass man sich diesen Hintergrund so beleuchtet, um zu verstehen, warum dieser Jephtha so darum ringt, diesen Sieg zu erlangen. Nachdem er ein bisschen Diplomatie hat wirken lassen in der Geschichte, geht's in den Krieg, er gewinnt. Aber um diesen Sieg, er fühlte die Kraft Gottes ja über sich, da verhandelt er noch mit Gott. Da sagt er, ich will die absolute Gewissheit. Gott, ich will die absolute Gewissheit. Ich vertraue dir noch nicht so, würde ich mit meinen Worten sagen. Ich spreche ein Gelübde aus. Und es war kein Dankgelübde, sondern es war im Grunde genommen ein Gelübde, um Gott zu einer Handlung notfalls zu zwingen. So kann man den Jephtha hier verstehen. Warum hatte der Jephtha Restzweifel, wenn er doch die Kraft Gottes spürte? Ich möchte Gelübde nicht allgemein als negativ darstellen, aber in diesem Falle ist meine Meinung, dass dieses Gelübde sehr vorheilig erfolgte. Haben wir hier es etwa mit mangelndem Vertrauen des Jephtha zu tun? Für mich ist die Denkweise und die Vorgehensweise des Jephtha nicht nur nachvollziehbar, denn er wollte es jetzt allen im Leben zeigen. Er wollte durch diesen Sieg beweisen, dass es ein Fehler war, dass man ihn damals rausgeschmissen hat, vertrieben hat. Aber bin ich nicht vielleicht auch oft in einer Situation, wo ich bereit bin, dass das alles so ausgeht, wie ich es mir vorstelle, alles zu geben, dass ich genau weiß, wie Gott handeln muss, damit mein Ruf gegebenenfalls wiederhergestellt wird oder mein Leben auf dieser Erde weitergehen kann oder sich irgendwelche Dinge, die mich so stark negativ beeinflussen, beendet werden? Ja, ich denke, dass man am Endeffekt in solchen Fällen auch bereit wäre, ein Gelübde abzulegen. Also in meinem Leben gab es schon eine solche Situation, wo man darüber nachgedacht hat. Ich habe jetzt über die Nachvollziehbarkeit gesprochen. Ja, nachvollziehbar ist es. Aber ist es richtig? Wie muss denn das Vertrauen aussehen? Ich denke, wir müssen bedenken, dass bei der Frage, ob wir Vertrauen zu Gott haben, es auch immer noch einen Gegenspieler gibt. Und schon in 1. Mose oder ab 1. Mose wird berichtet, wie dieser Zweifel in uns Menschen gegenüber Gottes Wirken gesät wird. Sollte Gott gesagt haben, ist eine der Lieblingsfragen Satans. Und er findet meist Gehör. Und ein solcher Zweifel, der dadurch aufkommt, der nagt an und in uns. Sind wir auf einmal noch sicher, dass wir in Gottes Hand sind? Liebt er uns wirklich noch? Habe ich vielleicht Gott verärgert? Muss ich vielleicht sogar noch ein Gelübde zusätzlich abgeben? Jephtha hatte doch allen Grund anzunehmen, dass Gott nun nicht sein größter Förderer ist. Ohne Vater aufgewachsen, verstoßen in die Fremde, wo war denn da der Gott seiner Väter? Und diese negativen Einflüsse und Erlebnisse können doch nicht Gottes Liebe gewesen sein. Schauen wir uns mal noch die andere Person an, die in dieser Geschichte vorkommt. Schauen wir uns die Tochter Jephthas an. Leider wird sie nicht mit Namen genannt, sonst wäre ihre Geschichte vielleicht auch etwas bekannter. Lesen wir einmal in Richter 11 weiter, die Verse 36 bis 40. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn? So tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerächt hat an den Feinden, den Ammonitern. Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wolltest mir das gewähren, lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen. Er sprach: Geh hin, ließ sie 2 Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielen, beweinte ihre Jungfrauschaft, und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er tat ihr, wie er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt, und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen um die Tochter Jephthas des Gileaditers 4 Tage im Jahr. Also zum Ersten fällt mir auf, wie sie sagt: Vater, du warst ein Großmaul. Du hast eigentlich deinen Mund zu weit aufgemacht. Vielleicht keine Beleidigung, aber eine ganz klare Kommentierung des Verhaltens ihres Vaters. Und dann kommt in mir wahrscheinlich immer wieder dieser Widerwillen hoch, wenn ich sehe, wie Eltern das Leben ihrer Kinder so grundlegend beeinflussen. Dass diese gar keine Möglichkeit haben, über ihr Leben selbst eine Entscheidung zu treffen. Und so hatte ich schon immer ein bisschen Probleme bei der Geschichte Samuels, wo die Mutter auch ein Gelübde abgelegt hat und das Kind, das gewollte Kind und durch das Gelübde erreichte Kind eigentlich gar nicht die Chance hatte, ein guter Architekt zu werden oder ein hervorragender Viehzüchter, sondern in den Tempel gebracht wurde. Und genauso geht es hier auch Jephthas Tochter. Jegliche Zukunftsplanung, Ehemann, Kinder, alles vernichtet. Keine Entscheidungsmöglichkeit über ihr Leben als Erwachsene. Ich glaube, ich wäre damals revolutionär geworden. Und die Tochter, wie sehen wir hier, wie Jephtha reagiert? Mal außer dem Wort Großmaul, wie ich es hier auslege, keine riesigen Widerstände. Sie erbittet sich 2 Monate, wo sie über ihre Situation ins Klare kommen muss und wo sie auch gerne weinen möchte. Aber danach kommt kein Wehklagen, keine Versuche, wie man das Rad noch zurückdrehen könne. Vielleicht noch irgendein Trick, ein Austauschgeschäft, nichts. Sie akzeptiert diese Entscheidung, diesen Willen Gottes für ihr Leben, den er durch diese Handlung, durch dieses Gelübde ihres Vaters zum Ausdruck gebracht hat. Sie vertraut Gott in seiner Handlungsweise, denn ich bin mir sicher, dass nicht nur ihr Vater, sondern auch sie selber, wie gesagt, eine andere Planung für ihr Leben hatte. Sie akzeptiert es. Einige von euch werden mir jetzt vielleicht zu viel Fantasie und Interpretationsfähigkeit nachsagen. Aber ich bin seit einigen Jahren von dieser differenzierten Reaktion, diesem Vertrauen oder der Stärke des Vertrauens zwischen Vater und Tochter fasziniert. Für mich sind diese beiden Gegensätze innerhalb dieser Familie ein Beispiel dafür, wie man Vertrauen zu Gott aufbauen sollte, wie man im Vertrauen Dinge akzeptieren sollte und wie man mit Zweifeln umgehen kann. Auch ich möchte, genauso wie Jephthas Tochter, auf die Herausforderung dieses Lebens mit Vertrauen zu Gott und in Gott reagieren. Natürlich kann ich zunächst verstandesmäßig mir sagen, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Und im Grunde genommen sieht Gott ja sehr, sehr viel mehr. Nicht umsonst ist die Geschichte von dem chinesischen Bauern und seinem Sohne eine meiner Lieblingsgeschichten. Und bei denen, denen ich sie jetzt vielleicht zum dritten oder vierten Mal erzähle, bitte ich um Nachsicht. Aber ich finde diese Geschichte so schön, um zu verdeutlichen, was Vertrauen heißt und wie man Vertrauen vielleicht auch lernen muss. Ein chinesischer Bauer war arm. Er hatte eigentlich nur ein Pferd, mit dem er seinen Lebensunterhalt mehr schlecht als recht verdienen konnte. Eines Tages war das Pferd weggelaufen. Der Bauer klagte Gott an, das Leben sei schon schwer genug und jetzt hat ihm Gott, du Gott, hast mir sozusagen auch noch meine Lebensernährungssituation weggenommen. Ja, er zweifelte an Gott. Nach Tagen kam das Pferd zurück und nicht alleine, sondern mit einer Stute im Gefolge. Der chinesische Bauer dankte Gott und lobte diesen für seine Weitsicht und sagte, Mensch, Gott, hätte ich eigentlich gleich dran denken können. Warum habe ich dir misstraut? Denn mit diesen beiden Pferden konnte er nicht nur wieder arbeiten, sondern auch wesentlich mehr Geld verdienen, da er nun junge Fohlen verkaufen konnte. Sein Sohn ritt gerne mit der wilden Stute und es kam, wie es kommen musste. Der Sohn stürzte und brach sein Bein so kompliziert, dass er von diesem Zeitpunkt an nur noch humpeln konnte. Der chinesische Bauer klagte Gott wieder an. Warum hast du das Pferd überhaupt zurückkommen lassen? Aller Geldsegen, der durch die Stute ins Haus gekommen ist, könne das Leid, das nun in seinem Haus vorhanden ist, nicht aufwiegen. Gott, du bist grausam. Nach einigen Monaten begann ein Krieg. Der König zog alle wehrfähigen Männer ein. Der junge, humpelnde Bauersohn war nicht dabei, denn er war nicht wehrfähig. Und während die gesamte Region ihre jungen, wehrfähigen Männer sterben sah, blieb dieser Bauersohn am Leben. Der chinesische Bauer fiel auf die Knie und versprach, nie wieder an Gott zu zweifeln. Ich weiß, dass das eine Sichtweise sein kann, warum man trotz widrigster Umstände Gott vertrauen sollte. Ich finde es beruhigend zu wissen, dass mein Blickpunkt, meine Stellung im Leben, von wo ich aus was betrachten kann, eigentlich ganz, ganz begrenzt ist. Und ich bin beruhigt, dass der Gott im Himmel einen ganz anderen Blickwinkel hat, räumlich, zeitlich, erzieherisch und in so vielen weiteren Ebenen, die man gar nicht aufzählen kann und die für uns unverständlich sind. Er ist halt Gott. Ich weiß auch, dass es auf viele Dinge keine Antwort gibt und man nicht sagen kann, es wird schon alles zum Besten sein. Wir haben vor kurzem wieder Gedenken gehabt bezüglich der Konzentrationslager in Auschwitz. Wer einmal dort war und sich das angesehen hat, der kann sehr depressiv werden, wozu Menschen fähig waren und sind. Und man kann nicht sagen, es wird alles schon irgendwie gut gewesen sein, nie, zumindest nicht aus menschlicher Sicht. Aber auch hier, denke ich, hilft das Vertrauen und zu sagen, wir werden es einmal hören, was alles dahinter gestanden hat. Aber eins habe ich festgestellt. Menschen, die Gott vertrauen, die Vertrauen zu Gott gelernt haben, können mit diesen ungewissen Warum-Fragen, warum musste das geschehen, besser fertig werden als Menschen, die wegen solcher Ereignisse Gott nur anklagen oder sich gänzlich lossagen. Ein stark von Geburt an behinderter Mann hat mir gegenüber einmal gesagt, Michael, du lernst erst recht Gott vertrauen, wenn du auf dieser Welt immer nur benachteiligt bist. Und du spürst viel stärker diesen Wunsch der Gegenwart Gottes nach diesem Leben. Vertrauen ist persönlich. Es muss aufgebaut werden, individuell. Das ist nicht nur Hop oder Flop, dass ich sage, entweder kein Vertrauen oder ganz starkes Vertrauen. Vertrauen wächst. Zwischen dir und Gott oder zwischen mir und Gott sind da genau die gleichen Voraussetzungen wie zwischen zwei Freunden. Viel Kommunikation. Und es wird immer mehr über persönliche Dinge gesprochen und auch vertraut. Bei mir ist es, dass ich in vielen Dingen wirklich großes Vertrauen habe, aber es gibt noch sehr viele Baustellen, wo ich daran arbeite, dieses Vertrauen zu Gott zu stärken. Warum? Weil Vertrauen in und zu Gott das Leben erleichtert. Schon auf dieser Welt. Ich war nicht immer so freundlich, wie er mich heute einschätzt. Als 14-Jähriger war ich wirklich renitent pubertär und habe meine Eltern schon an ihre Grenzen gebracht. Eines Samstags nachmittags bin ich ohne irgendeine Verlautbarung an meine Eltern aus dem Haus gegangen und erst am Sonntagmittag zum Essen wieder erschienen. Wir wohnten damals in Bad Homburg und ich dachte mir, die Eltern sollen mal spüren, wie es ist, wenn sich so Wege für immer trennen könnten, man nichts mehr vom anderen hört. Ich hatte natürlich meine Übernachtungsmöglichkeit vorher abgecheckt und bei einem Freund übernachtet und habe gedacht, wenn ich am Sonntagmittag nach Hause komme, wird es schön viel Stress geben und dann kann man sich auch mal richtig anblöken und dann kann man mal seine Meinung klar machen. Ich kam nach Hause, pünktlich zum Essen, denn das wollte ich schon gerne haben, und die Tür ging auf. Meine Mutter sagte, das ist aber schön, dass du pünktlich bist, dann brauche ich dir wenigstens das Mittagessen später nicht nochmal warm machen. Mehr wurde darüber nicht geredet. Als wir nach meiner pubertären Phase da etwas stärker mal eingestiegen sind, hat sie zu mir gesagt, Michael, bei 5 Kindern kannst du immer um 3 Kinder zittern. Du kommst gar nicht aus dem Schüttelfrost heraus, wenn du dir nur Sorgen um deine Kinder machst. Aber wenn du morgens und abends für das Wohl deiner Kinder betest, wenn du sie in Gottes Hand legst und wenn du Gott vertraust, dass er sie genauso liebt wie du, dann kannst du solche Situationen aushalten und einfach vertrauen, Gott wird schon wissen, warum. Und dann komme ich zu dem, was mir vielleicht in diesem Leben hilft, die Angst vor dem Tod zu meistern. Irgendwann werden wir wahrscheinlich alle ins Grab gelegt, sei denn Gott kommt bald wieder. Gottes Sohn hat versprochen, dass er wiederkommt und uns zu ewigem Leben erweckt. Und wenn ich in diesem Leben so viel Vertrauen zu Gott und Jesus gefasst habe, fällt es mir dann nicht leichter, wenn der Tod naht, die Augen zu schließen, mich in Frieden und vollem begründeten Wissen auf die Zukunft ganz in Gottes Hand zu begeben? In dem festen Wissen, in dem festen Vertrauen, ja, mein Heiland kommt wieder und er schafft mich in einer sündfreien Neuauflage ein zweites Mal. Ein älterer Bruder in meiner Jugendzeit in Uelzen hat mir gesagt, wenn du das Vertrauen zu Gott hast, wenn du weißt, er kommt wieder, dann fällt dir nicht nur das Altern, dann fällt es dir auch leichter, zu wissen, du wirst sterben. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen.